Ja, wir haben es schon gehört, ein lebendiger Gottesdienst, das ist die Predigtreihe, wir hören heute auf den dritten Teil, der heißt ein lebendiger Gottesdienst mit Hingabe und Vertrauen. Eben haben wir von der armen Witwe gehört. Jesus sieht sie, wie sie ein paar Cent, zwei Centstücke, in den Gotteskasten am Tempel hineinlegt. Und er sitzt da gegenüber und beobachtet diese Szene und rühmt ihren Glauben. Zwei Cent. Jesus rühmt ihren Glauben. Jesus rühmt ihre Hingabe. Jesus rühmt ihr Vertrauen. Zwei Cent. Das ist gar nichts. Aber es ist alles, was diese Frau hat. Mehr hat sie nicht. Sie gibt nicht ab von ihrem Reichtum, sondern sie gibt alles, was sie hat. Das ist der entscheidende Unterschied. Und sicher ist euch in diesen Momenten, wo wir darüber nachdenken und bestimmt auch, wo die beiden Lesungen hier vorne uns dargebracht worden sind, ist euch klar geworden, es geht irgendwie heute ums Geld. Es ist so, es geht ums Geld heute, jetzt hier. In jedem Gottesdienst sammeln wir Geld. Warum eigentlich? Warum machen wir das? Welche Rolle spielt das Geldsammeln in einer christlichen Gemeinde? Übrigens, Kollekte ist dabei nur die lateinische Form der deutschen Sammlung und ist nichts weiter als ein feinerer Begriff dafür. Wir legen Geld zusammen, wir sammeln Geld. Ich habe drei Teile formuliert für die Predigt. Der erste, da geht schon gleich los. Erster Teil, Geld ist neutral, wir nicht. Geld ist neutral, wir nicht. Manchen Menschen, weiß ich, wie es euch geht, denen wird immer gleich unwohl, wenn über Geld in der Kirche gesprochen wird. Fangen an, sich überall auf die Taschen zu klopfen, dass da ja keiner reinfassen kann. Und manche halten sich auch die Ohren zu, dass sie nicht genau zuhören. Und ich muss jetzt mal sagen, ich kann das von hier vorne alles wunderbar beobachten, was jetzt so passieren wird in den nächsten Augenblicken. Liebe Leute, Geld ist erst einmal völlig wertfrei. Völlig wertfrei. Es ist nichts weiter als bedrucktes Papier. Es ist bedrucktes Papier, ist alles. Oder auch gestanzte Metalllegierung. Mehr nicht. Für sich betrachtet ist das gar nichts. Aber wenn wir Menschen das in die Hand nehmen, dann ist es nicht mehr neutral. Wir entscheiden, wie wir damit umgehen und was wir damit machen. Trägt Geld zum allgemeinen Nutzen bei? Oder ist es eine Verschwendung? Oder regiert der Geiz? Wir selbst entscheiden. Und wenn es zum allgemeinen Nutzen dient, das Geld, kann darauf sogar Segen ruhen. Aber das Gegenteil ist eben auch der Fall. Geldbesitz macht viele Menschen neidisch, misstrauisch und ängstlich. Der vielgesagte Satz, das Geld ist die Wurzel allen Übels, kann trotzdem so nicht stehen bleiben. Jetzt bitte ich mal die Technik, dass ihr anfangt. 1. Timotheus 6, Vers 10, das wollen wir mal im Zusammenhang sehen. Ist da, kann man mitlesen. Da steht nämlich eigentlich, denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Also es geht ausschließlich darum zu erkennen, unser Umgang mit Geld kann ein Gottesdienst sein, kann aber auch in einen Götzendienst ausarten. Wir sind die entscheidenden Menschen. Geld an sich ist neutral. Was wir damit machen, darauf kommt es an. Es liegt nicht am Geld, sondern an der Art und Weise, wie wir mit unserem Besitz und mit unserem Geld umgehen, das ja Gott uns anvertraut hat. Geld an sich ist weder gut noch böse. Erst wenn wir es in die Hand nehmen, entscheidet es sich, ob es eben zum Segen oder zum Fluch wird. Das Thema Geld oder Besitz gehört schon deshalb in unsere Gottesdienste, weil unsere Beziehungen zu Gott immer auch etwas mit unserem Umgang, mit unserem eigenen Besitz zu tun hat. Jesus hat das sehr, sehr genau gewusst. Er hat genau gewusst, wie wir Menschen so drauf sind. Jetzt nur einige schnelle Beispiele, damit ihr mitkommt und versteht, wie ich das meine. 13 seiner überlieferten 29 Gleichnisse in den Evangelien handeln vom irdischen Besitz. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es geht um Besitz. Besitz wird verprasst. Der reiche Kornbauer. Es geht um Besitz. Der denkt, er hat genug. Gott sagt, du bist ein Narr. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Genau das Gleiche. Der Reiche, der sich wohlfühlt und dem es gut geht, Lazarus, der nichts hat. Und dann auf einmal dreht sich das alles um. Die anvertrauten Pfunde und Zentner, auch das Gleichnisse, von denen Jesus erzählt. Und vielleicht ist euch, so wie mir, immer der Letzte ein besonders warnendes Beispiel, der hat Angst vor seinem Herrn und vergräbt seinen Schatz. Und er hat gar nichts davon. Vergraben, aufgehoben und trotzdem alles verloren. Jesus erzählt von den bösen Weingärtnern, vom Schatz im Acker, von den Arbeitern im Weinberg, vom treuen und vom bösen Knecht. Und in all seinen Erzählungen wird klar, es geht immer um unseren Umgang mit Geld und Besitz. An sich ist das was völlig Wertfreies. Aber was wir daraus machen, ist eben nicht wertfrei. Und deshalb muss es thematisiert werden. Ein zweiter Punkt, Hingabe und Vertrauen, wie Jesus über Geld redet. Ich erinnere nochmal an die Lesung eben. Eine arme Witwe, die nichts hat. Sie legt in den Gotteskasten ein, was sie hat. 2 Cent. Völlig unbedeutend. Gar nichts. Ist überhaupt nichts. Aber Jesus sieht eben doch viel, viel tiefer. Er sieht vielleicht eine alte Frau, die keinerlei Absicherung hat, die niemand hat, der sie versorgt. Und er sieht, wie diese Frau ihre beiden letzten Geldstücke in den Spendenkasten einwirft. Jesus lobt hier nicht die Höhe, sondern er lobt die Herzenshaltung dieser Frau. Hingabe und Vertrauen sind deshalb seine Themen im Blick auf Geld und Besitz. Jesus redet nicht über Geld. Jesus redet über Hingabe und Vertrauen. Er redet über das, was wir mit unserem Besitz machen. Hingabe und Vertrauen. Was kann Gott nicht alles mit Menschen erreichen, die beides wirklich leben? Er kann durch unsere Hingabe und unser Vertrauen zum Beispiel arme Leute beschenken. Jesus kann mit unserer Hingabe und unserem Vertrauen Not von Menschen lindern. Und wir können ja ein aktiver Teil dabei sein und sind es hoffentlich auch. Und er kann auch mit unserer Hingabe und unserem Vertrauen Menschen neue Hoffnung und neue Zuversicht schenken. Auch ein neues Selbstvertrauen, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und neu anzufangen. Das alles kann gehen, Hingabe und Vertrauen. Von wem? Von uns. Mit unserer Hingabe und unserem Vertrauen kann Jesus das Reich Gottes weltweit oder in einer Stadt zu großem Wachstum bewegen. Das ist möglich. Aber es liegt an unserer Hingabe und an unserem Vertrauen. Versteht ihr? Nicht an unserem Geld liegt es, sondern immer an unserer Hingabe und unserem Vertrauen. Geld und Besitz sind ohne Frage ein Teil davon, aber das Ganze geht viel weiter. Also ist immer die Frage, wie viel Hingabe ist dir möglich? Wie viel Vertrauen willst du wagen? Darum geht es. Wie immer sind wir selbst also gefragt, in welche Richtung wir uns selbst entwickeln wollen. Sind wir ängstliche Menschen, die nur auf die eigene Absicherung bedacht sind, dann wird sich nichts ereignen. Oder sind wir eben Menschen, die gelernt haben, dass sich Vertrauen in Gottes Großzügigkeit sich immer lohnen wird. Sie wird sich immer lohnen. Wir selbst bestimmen die Richtung. Und fragt einmal unsere Gemeindekassierer, die werden euch auch sagen, dass jeder Jahresetat, den sie machen, immer auch im Vertrauen erstellt worden ist. Weil in dem Moment, wo sie diesen Jahresetat zusammenrechnen, haben sie nicht einen einzigen Cent. Und das, was sie machen, ist eine Arbeit mit Hingabe und Vertrauen. Das ist ganz klar. Sonst würde es nicht funktionieren. Die Lesungen, die wir eben gehört haben, zeigen die beiden Richtungen ganz deutlich an, die möglich sind. Der reiche Jüngling und die arme Witwe. Das sind zugleich zwei sehr unterschiedliche Lebensentwürfe. Zwei Wege, die wir wählen können, alle. Und es ist schon die Frage, wo lang wollen wir laufen? Jesus macht einmal in der Bergpredigt deutlich, dass es an dieser Stelle keine Vermittlung geben kann. Und auch diesen Bibeltext könnt ihr mitlesen. Niemand, so sagt er, kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon war damals ein Götze des Besitzes. Mammon verspricht allen, die sich an ihn wenden, Erfüllung all ihrer Wünsche und Sehnsüchte. Mammon bietet an Vollversorgung, Absicherung. Ich tue alles für dich, sagt Mammon. Mammon bietet an, unser Leben zu schützen und unser Leben zu verlängern. Völlig sicher, wie die Made im Speck sollst du leben. Mammon bietet an, uns zu glücklichen und zufriedenen Menschen zu machen. Mammon bietet uns an, ein spannendes und abwechslungsreiches Leben bieten zu wollen. Ist das wirklich so? Der Konflikt, der sich hier auftut, tobt meistens in unserer eigenen Seele. Wem gehört unser Herz? Wem vertrauen wir uns an? Wer bestimmt wirklich unser Leben? Die Versprechungen des Mammon? Oder ist es wirklich Christus? Entweder werden wir Jesus folgen oder dem Mammon verfallen. Das sind zwei völlig entgegengesetzte Pole. Eine Vermittlung, ein dritter Weg, irgendwie mitten hindurch, den wir vielleicht suchen mögen. Es gibt ihn gar nicht. Denn Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Worum also unsere Gedanken, Wünsche und Hoffnungen sich immer treiben, womit wir uns immer beschäftigen, das, sagt Jesus, ist der Mittelpunkt unseres Herzens. Das, so formuliert es dann Luther im kleinen Katechismus daraus, das ist dein Gott. Das ist dein Gott. Womit du dich immer beschäftigst, was dich antreibt, was im Zentrum deines ganzen Denkens und Lebens steht. Das ist dein Gott. Gott oder Mammon, was bestimmt deine Sehnsucht? Ist da noch Platz für Gott? Wessen Herz am Reich Gottes hängt, der wird von Gott immer reich beschenkt werden. Aber vielleicht, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ganz anders als nur mit Geld und Besitz. Und im 2. Korintherbrief kann das Paulus einmal so ausdrücken, dass er sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Glaubt ihr mir, wenn ich sage, Liebe zählt mehr als aller Wohlstand dieser Welt? Glaubt ihr mir das? Ich habe das ganz oft gemerkt. In Situationen, in die wollen keine oder nicht so viele von euch so ganz gerne hinein, aber ihr erlebt sie auch. Da wirst du gerufen als Pastor und ein Mensch ist gestorben. Und auf einmal fangen die Angehörigen an zu erzählen, was diesen Menschen geprägt und ausgemacht hat. Ich habe noch niemanden gehört, noch niemanden, der gesagt hat, sein Bankkonto war voll, das Leben war vollkommen. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe Geschichten gehört von Liebe, von Anteilnahme, wie das ist, miteinander zu leben. Das zählt wirklich. Und ich finde, wir müssen das viel mehr in unseren Alltag hineinholen. Hingabe und Vertrauen, das zählt. Ist das Einzige, was bleibt. Das Geld geht weiter. Geldströme fließen weiter. Die fragen auch übrigens gar nicht nach uns. Die fließen, wo sie fließen wollen. Das machen heute Computersysteme. Der reiche Jüngling wird von Jesus geliebt. Jesus gewinnt ihn lieb. Und dennoch wendet er sich ab. Jetzt stell dir einmal vor, was das bedeutet für dein Leben, wenn du dich Gott nicht abwendest, sondern wenn du dich ihm zuwendest. Es geht Gott doch eigentlich viel weniger darum, dir und mir das Geld aus der Tasche zu nehmen, sondern es geht ihm viel mehr darum, es von unserem Rücken zu holen. Besitz kann knechten, aber Gott will, dass du und ich, dass wir frei sind und dass wir uns nicht ständig darum quälen müssen, was wird mit meiner Absicherung. Die beiden Begegnungen in der Lesung oder in den Lesungen zeigen das ja sehr deutlich. Der eine geht traurig davon. Die andere wird für ihre Hingabe und für ihr Vertrauen gelobt. Bis heute ist das die alles entscheidende Frage des Glaubens zu allem Besitz, den wir Menschen haben. Wie viel Vertrauen hast du? Wie viel Hingabe ist dir möglich? Hängt dein Herz am Geld oder hängt dein Herz an Gott? Der reiche Jüngling, der Jesus ebenso begegnet wie die arme Witwe, kann sein Verlangen nach Absicherung und Hingabe nicht allein durch Jesus erfüllen. Er braucht mehr. Er hört, was Mammon ihm mit blumigen Worten verspricht. Und deshalb geht er am Ende traurig davon. Aber es ist keine Rede davon, dass Gott ihn verworfen hat. Eher ganz das Gegenteil. Wir lesen, Jesus schaut ihn an und gewinnt ihn lieb. Und was ihn von Jesus wegtreibt, ist sein eigenes Gefühl, dass es nicht reicht, nur auf Jesus zu setzen. Deshalb geht er traurig weg. Und ich denke immer, wenn ich diese Lesung oder diesen Bibeltext höre oder selber lese, ich denke immer, dass Jesus ihn genauso traurig hinterhergeschaut hat. Genauso traurig. Sein Leben könnte doch einen besseren Sinn haben. Gott bietet ihm etwas an, aber er schlägt es aus, er wendet sich ab. Er kann nicht vertrauen. Er kann keine Hingabe entwickeln. Wie tragisch ist das für ihn? Und dazu im Gegensatz die arme Witwe. Nun, zu ihr habe ich schon genug gesagt. Alles, was sie hat, bietet sie an. Mein dritter Punkt, warum Geld im Gottesdienst? Warum Geld im Gottesdienst? Die christlichen Gemeinden haben von Anfang an ihrer Gründung Geld gesammelt, wenn sie zusammengekommen sind. Das können wir gleich am Anfang der Apostelgeschichte schon lesen. Und das erste Ziel und das vornehmste Ziel dieser Geldsammlung war immer die Gemeinschaft der Glaubenden zu unterstützen. Witwen und alleinstehende Menschen wurden so versorgt. Mittellose erhielten Mahlzeiten. Kranke wurden mit dem gesammelten Geld verpflegt. Erstes Ziel des Geldes in einer christlichen Gemeinde sind immer die Menschen. Ich bin sogar davon überzeugt, ich weiß, dass einige hier ganz anders denken, ich bin davon überzeugt, dass eine Gemeinde keinen Reichtum und keinen Grundbesitz braucht, um Gemeinde zu sein. Was Gemeinde ausmacht, sind immer die Menschen, niemals das Geld, immer die Menschen. Und so lesen wir am Anfang der Apostelgeschichte schon von gemeindenaher Diakonie und was sie ausmacht und was sie bewirken konnte. Hingabe und Vertrauen, es hat viele gebraucht, auch viel Geld, damit das möglich wurde. Die Gemeinschaft der Gläubigen hat also immer schon bedürftige Menschen unterstützt. Im Neuen Testament wird sehr viel davon geredet, dass Gemeinden sich auch vernetzt haben, um sich gegeneinander mit Mitarbeitern und Finanzen zu unterstützen. Lest einmal den 2. Korintherbrief, da werdet ihr dieses Thema wiederfinden. Es ist ganz interessant. Die haben schon damals, die haben sich globalisiert. In Korinth haben sie gesammelt für Jerusalem. Das war nicht selbstverständlich. Menschen finanziell zu unterstützen, ist im Neuen Testament keine lästige Pflicht, sondern Teil des geistlichen Lebens gewesen. Ich glaube persönlich aber, das müssen wir wieder genauso lernen und praktizieren wie das Bibellesen und das Beten. Leider habe ich in einer Baptistengemeinde noch nie einen Kurs gegeben oder einen Kurs gehört, dass es einen Kurs gibt, wie lerne ich großzügiger zu leben. Wie lerne ich großzügiger zu leben? Und ich finde, eigentlich bräuchten wir das schon für uns selbst, um wieder neu klar zu kriegen, wie bin ich eigentlich orientiert? Was prägt mich? Und wie gehe ich mit meinem Besitz um? Im Neuen Testament sagt Jesus einmal ganz klar und deutlich, was wir aussehen, das werden wir ernten. Wer nichts aussät im Geiz, was will der denn ernten? Was wir auf jeder Ebene in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde aussehen, an Freundlichkeit, an Liebe, an Hingabe, an Vertrauen, was immer wir aussehen, untereinander, bei Mitarbeitern, bei Leuten, denen es nicht gut geht, wir werden das ernten, was wir aussehen. Und wenn wir nichts aussehen, werden wir nichts ernten. Hingabe und Vertrauen sind deshalb für mich ganz wesentliche Schlüsselbegriffe. In jeder Spendensammlung geht es deshalb auch immer um unsere eigene geistliche Reife und um unsere eigene Hingabe. Auch die wird in jeder Spendensammlung sichtbar. Liebe Gemeinde, ich will euch gerne heute Morgen auch daran erinnern, dass es in einer Gemeinde keine Trennung zwischen Arm und Reich geben kann. Wer von euch ist reich? Einmal die Hand hoch. Super, ich finde es klasse, dass ihr euch meldet. Das finde ich klasse. Ich habe Freunde, die sind reich. Also einer meiner Freunde hat ein Bankkonto von 5 Millionen Euro. Und wenn ich mit ihm darüber rede, sagt er, ich bin nicht reich. Ich habe fast nichts. Und ihn beschäftigt sehr, wie er das alles erhalten kann. Versteht ihr? Und das macht sein ganzes Denken aus. Und er hat große Schwierigkeiten, davon wegzukommen. Ich finde es toll, dass ihr euch gemeldet habt. Denn ich finde, wir sind eigentlich ja überreich beschenkt. Gibt es jemand, der von sich sagt, er ist arm? Ich will mich mal ganz zaghaft melden und will es mal so sagen: Ey, ohne Jesus habe ich gar nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ja, aber den habe ich doch und das ist das Gute daran. So. Und weil das so ist, weil Jesus alles ist in der Gemeinde, deshalb sollte es keine Trennung zwischen armen und reichen Menschen mehr geben. Keine Trennung mehr zwischen Leuten, die einen akademischen Abschluss haben und Menschen, die einfach nur gelernt haben mit 16 im Beruf und arbeiten. Keine Gegensätze in einer Gemeinde. Und nicht nur immer die wählen und aussuchen, von denen wir meinen, die haben es sonst im Leben ja auch geschafft. Es ist der falsche Ansatz. Jeder nach seinen Möglichkeiten, jeder nach seinem Vertrauen. Es gibt in der Gemeinde keine Trennungen mehr. Es gibt übrigens in der Gemeinde auch keine Trennung mehr zwischen Welt und Reich Gottes. Das Reich Gottes ist bereits hier, mitten unter uns, wenn wir auf Jesus hören. Es gibt in der Gemeinde deshalb auch keine Trennung mehr beim Besitz. Alles, was ich besitze, gehört Gott, einschließlich meines Lebens. Alles. Alles, was ihr besitzt, gehört Gott, einschließlich eures Besitzes. Lasst einmal diesen Satz auf euch wirken. Alles gehört Jesus. Alles. Es sollte deshalb zu unserem eigenen geistlichen Selbstverständnis dazugehören, unsere Gemeinde und Menschen, die unsere Hilfe brauchen, zu unterstützen. Ein lebendiger, ein ansteckender Umgang mit unserem Hab und Gut ist es also, wenn wir mit dem, was wir haben, Ermöglicher werden, Unterstützer, Förderer. Wir können ermöglichen, unterstützen, fördern. Wir können etwas anfangen mit dem, was wir haben. Wie groß unser eigenes Vertrauen und wie groß und wie tief unsere eigene Hingabe zu Gott ist, werden wir merken. Nicht nur die Gemeindekassierer, die auch. Aber wie groß unsere Hingabe und wie tief unser Vertrauen ist, werden wir auch merken an Kindern, an Jugendlichen, die wir unterstützen, an jungen Familien, an Hilfsbedürftigen und alten Menschen. Wir werden es merken an Menschen, die Migrationshintergrund haben, die eine neue Heimat sich aufbauen müssen. Und an denen allen werden wir merken, was das bedeutet, wie tief und wie echt unser eigener Glaube ist. Denn alles, was wir miteinander aussehen, das werden wir auch ernten. Amen. Liebe Gemeinde, ihr seht, dass hier vorne das Abendmahl vorbereitet ist. Vielen Dank dafür. Wahrscheinlich war es Lothar, der das vorbereitet hat. Vielen Dank dafür. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann macht das Abendmahl auch klar, wie viel Hingabe und Vertrauen Jesus in uns setzt. Denn er lädt uns ein, obwohl er in unsere Herzen schaut, obwohl er uns gut kennt. Und seine Hingabe zu uns ist grenzenlos. Und sein Vertrauen in uns ist auch grenzenlos. Sonst würde er nicht jeden von uns immer wieder einladen und uns bitten, komm doch mit an meinen Tisch. Das macht er auch heute. Und ihr seid eingeladen, im Namen Jesu Christi am Abendmahl teilzunehmen. Übrigens auch Gäste und Freunde. Das einzige Kriterium, was es gibt, um am Abendmahl teilnehmen zu dürfen, ist die Frage, wem gehört dein Herz? Und wenn du antwortest, Jesus, dann sei herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Wir stehen auf und ich lese uns die Einsetzungsworte nach dem Matthäusevangelium und spreche dann anschließend ein Gebet. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Lieber Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen für deine grenzenlose Hingabe. Wir leben davon, dass du uns freundlich anschaust. Wir leben davon, dass du uns liebst. Und es setzt uns in Erstaunen, dass du so ein großes Vertrauen in uns hast. Danke, Herr, für alles das, was du für uns getan hast. Wir leben von deiner Nähe. Wir bitten, dass du uns jetzt ganz nahe kommst durch Brot und Kelch. Amen.